Ja, danke auch an den Chor, speziell auch für gestern. Dieser Übergang von den Männern zu den Frauen, der war fantastisch. Der hat mir echt sehr gut gefallen. Danke auch für gestern. Jetzt muss ich hier ein bisschen sortieren. Nach meiner letzten Predigt vor circa 2 Monaten, da sind wir dann nach Hause gefahren, meine Frau und ich. Und meine Frau fragte, ja, wann predige ich wieder? Dann habe ich zu ihr gesagt, ja, am 25. Dann sagt sie zu mir, das ist ja Weihnachten. Dann sage ich, ja, das ist Weihnachten. Dann sagt sie zu mir, ja, du willst doch da nicht Offenbarung predigen. Dann habe ich geschwind geschluckt und habe gesagt, ja du, ich weiß es auch noch nicht. Ich möchte mir den Text angucken. Und ja, wenn er passt und ich irgendwelche Möglichkeiten finde, dann will ich eigentlich schon da weitermachen. Ja, weil Offenbarung ist ja manchmal auch, sind harte Worte. Und wenn wir überlegen, die verloren gehen, auch von unseren Familien, für die wird es eine harte Zeit. Und es ist dann natürlich für Weihnachten nicht ganz so einfach. Aber ich habe mir das angeguckt und ich habe gesagt, ja, okay, ich wage es und ich mach's. So kommen wir heute zur Offenbarung, Kapitel 8, die Verse 1 bis 5. Ihr könnt es aufschlagen, ich lasse euch Zeit. Ich bete noch kurz. Vater, dein Wort hat Kraft zur Errettung und dein Blut wäscht uns rein, Herr Jesus Christus. So beschirme uns heute, Herr, dass dein Wort seinen Weg findet in jedes Herz. Amen. Also, Kapitel 8, Vers 1 bis 5. Und als es das 7. Siegel öffnete, entstand ein Schweigen in dem Himmel. Etwa eine halbe Stunde. Und ich sah die 7 Engel, die vor Gott stehen, und es wurden ihnen 7 Posaunen gegeben. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar. Und er hatte ein goldenes Räucherfass. Und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, damit er Kraft gebe den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar, der vor dem Thron ist. Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen auf aus der Hand des Engels vor Gott. Bis hierher. Ein kurzer Text, aber doch viel drin. Also zu den vorigen 6 Siegeln ist dieses 7. Siegel doch auch etwas Seltsames. Bei den anderen Siegeln kommt ja immer gleich danach ein Schlag, ein Gericht auf die Erde, nachdem es gebrochen wurde. Aber hier jetzt nichts, außer eine halbe Stunde Ruhe, Schweigen im Himmel. Aber wir werden sehen, in Anbetracht dessen, was das 7. Siegel alles beinhaltet. Und es stellt auch den Ernst dieser Lage vor, dass dieses betretenen Schweigen, das da einsetzt im Himmel, ja gerechtfertigt ist, diese Stille. Und überlegt mal auch, diese Thronengel, die ständig heilig, heilig, heilig ist der Herr, singen, auch die schweigen. Aber wenn wir auch sehen, nach dieser halben Stunde passiert auch noch nichts, obwohl dieses 7. Siegel gebrochen wurde, lesen wir dann doch im Vers 2, dass nun 7 Engel 7 Posaunen gegeben wurde. Aber genau dieser Vers 1 und 2 lässt uns ja die volle Wucht dieses 7. Siegels erkennen. Denn aus diesem gehen sieben Posaunen hervor und aus der 7. Posaune geht die 7 Schalen hervor. Also das sind die ganzen Schläge, die danach kommen, beinhaltet dieses 7. Siegel. Und es ist tatsächlich so, dass der Bruch dieses siebten Siegels so weitreichend ist, weil es wirklich alle rechtlichen Gerichte Gottes beinhaltet, ja, dass Stille da ist. Darum diese Stille im Himmel für eine halbe Stunde. Aber so lasst uns doch jetzt nun mal diese sieben Engel anschauen. Was sind es für sieben Engel, die sieben Posaunen bekommen? Eines wird uns hier gesagt, dass es Engel sind, die vor Gott stehen. Achtet auch speziell auf dieses vor Gott stehen. Das lässt uns diese Art von Engel auch etwas näher eingrenzen, was und wer sie sind. Lukas 1, 19 hilft uns da auch ein bisschen weiter. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Und ich bin gesandt worden, zu dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu verkündigen. Auch in Daniel 10, 13, das hilft uns auch weiter. Aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen, und siehe, Michael, einer der ersten Engel oder ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen, und ich trug dort den Sieg davon bei den Königen von Persien. Und dann haben wir nochmal eine Stelle, die uns das weiterhilft, und zwar Judas 1,9. Michael aber, der Erzengel, als er mit dem Teufel streitend Wortwechsel hatte um den Leib Mose, wagte nicht ein lästernes Urteil über ihn zu fällen, sondern sprach: Der Herr schelte dich. Michael wird als einer der ersten Fürsten und als Erzengel angesprochen. Das Erste und Erz haben eigentlich diese gleiche Bedeutung. Umgangssprachlich hört man ja öfters mal, das ist mein Erzfeind, mein größter Feind, mein erster Feind. Und im griechischen Bibeltext, da steht das Wort Archangelos. Und das heißt in unserer Sprache drin Erzengel. Das habe ich ja vorher schon in der Einleitung auch ein bisschen gesagt. Und die Silbe Arch bedeutet Anfang, Führer, Herrschaft. Und Fürst bedeutet auch Herrscher, Anführer oder auch der Erste. Und so, wenn wir über Erzengel sprechen, hören wir doch immer auch diese zwei Namen, Michael und Gabriel. Und wenn wir jetzt ein bisschen mathematisch begabt sind und biblisch auch begabt sind und wir mit Michael und Gabriel zwei Namen von den ersten Fürsten haben, von den ersten Engeln, von den Erzengeln, so fehlen uns jetzt noch fünf Namen von diesen sieben, die vor Gott stehen. Also es ist berechtigt, dass wir von diesen sieben Engeln in der Offenbarung, von denen ich gelesen habe, von Erzengeln sprechen. Alle sieben. Wobei uns Gott nicht diese fünf Namen der anderen übermittelt hat, das war ihm nicht wichtig, aber doch von zwei, von Michael und von Gabriel. Und jetzt stehen diese sieben Engel, ja, mit den sieben Posaunen. Aber, was lesen wir dann ab Kapitel 3? Da passiert was ganz anderes. Das passt jetzt gerade gar nicht dann zu den Handlungen von den sieben Posaunen. Der Ablauf wird komischerweise unterbrochen. Denn keiner tut jetzt in das Horn blasen. Und jetzt lese ich nochmal Verse 3 bis 5. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar. Und er hatte ein goldenes Räucherfass, und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben. damit er Kraft gebe den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar, der vor dem Throne ist. Achtet drauf, dieser himmlische Tempel hat keinen Vorhang mehr. Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen auf aus der Hand des Engels vor Gott. Und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es mit dem Feuer des Altars und warf es auf die Erde. Und es geschahen Stimmen, Donner und Blitze und ein Erdbeben. Wir sind hier jetzt wieder in so einem Einschub, in diesen zwischen 3 und 5. Eine Art Hintergrundprophetie. Und die regelmäßig die Predigten von der Offenbarung gehört haben, die wissen, es kommt immer vor dem ersten Gericht oder zwischen dem 6. und 7. Gericht. Und wer bisher meine Vorträge gehört hat und mitgezählt hat, der weiß, es ist jetzt der 3. Einschub, den wir jetzt betrachten. Und wer sich jetzt mit den Ritualen der Juden ein bisschen auskennt, der weiß eigentlich recht schnell, was uns in diesem Bild dargestellt wird. Der Altar im Vers 3, das ist der Brandopferaltar, auf dem das Feuer nie ausgehen durfte. 3. Mose, Kapitel 6, die Verse 5 und 6, stellt uns diesen Altar etwas vor. 3. Mose, Kapitel 6, Vers 5 und 6. Und das Feuer auf dem Altar soll darauf in Brand erhalten werden. Es soll nicht erlöschen, und der Priester soll Holz auf ihm anzünden, morgen für morgen, und das Brandopfer auf ihm zurichten und die Fettstücke und das Friedensopfers auf ihm räuchern. Ein beständiges Feuer soll auf dem Altar in Brand erhalten werden. Es soll nicht erlöschen. Man musste also gut auf dieses Feuer aufpassen. Es sollte immer genug Holz da sein, angebranntes Holz da sein, dass das nicht ausgeht. Und die Priester mussten dann jeden Morgen kommen und von dort diese feurigen Holzscheitel in eine Schale legen, in eine goldene Schale legen. Dann gingen sie mit der Schale von diesem Altar, vom Brandopferaltar, zu dem goldenen Altar, der vor dem Thron ist. Damals war noch im alten Tempel der Vorhang davor. Dort legten sie diese feurigen Holzscheitel dann auf diesen Altar. Nun, der goldene Altar wird uns im 2. Mose 30, Vers 1 bis 6 beschrieben. 2. Mose 30, Vers 1 bis 6. Und du sollst einen Altar machen zum Räuchern des Räucherwerks. Aus Akazienholz sollst du ihn machen. Dann wird die Größe beschrieben, dann im Vers 3. Und überzieh ihn mit reinem Gold. Der wurde ganz komplett mit reinem Gold überzogen. Das sagt der Vers 5 auch nochmal. Auch die Stangen, mit denen er getragen wurde, wurde mit übergoldet. Und dann der Vers 6. Und stelle ihm dem Vorhang gegenüber, der vor der Lade des Zeugnisses ist, dem Deckel gegenüber, der über dem Zeugnis ist, wo ich mit dir zusammenkommen werde. Und es war im Salomon-Tempel und im Herodes-Tempel genauso. Dieser goldene Altar stand vor dem Tempel, vor der Lade des Herrn, und davor war noch der Vorhang. Also wieder zurück jetzt zu dem Ablauf des Räucherns. Wir haben ja jetzt schon gesehen, dass brennendes Holz auf diesen goldenen Räucheraltar gelegt wurde. Draußen vor dem Tempel stellte sich nun diese Abteilung von Priestern in einer Reihe auf, die an diesem Tag Dienst hatten. Dann wurde eine Zahl bestimmt, meinetwegen 555. Und dann musste jeder Priester, der in der Reihe war, durfte seine Finger hochheben. Der eine 10, der andere vielleicht noch 4, der andere 5, der andere 3, je nachdem wie er wollte. Dann ging der hohe Priester durch die Reihen und zählte die Finger. Und genau bei dem die 555 war, der war dann dran zu räuchern. Damals, vor 2000 Jahren circa, traf das Los Zacharias. Das können wir im Lukas 1, Vers 8 bis 17 kurz nachlesen. Das ist gerade so eine Szene, die mich ermutigt hat, auch das heute zu bringen. Es hat so ein bisschen vorweihnachtlichen Geruch. Also Lukas 1, Verse 8 bis 17. Es geschah aber, als er in der Ordnung seiner Abteilung den priesterlichen Dienst vor Gott erfüllte, dass ihn nach der Gewohnheit des Priestertums das Los traf. Das war dieses Zählen. In den Tempel des Herrn zu gehen, um zu räuchern. Und die ganze Menge des Volkes war betend draußen zur Stunde des Räucheropfers. Es erschien ihnen aber ein Engel des Herrn, ein Angelus, der zu Rechten des Räucheraltars stand. Und als Zacharias ihn sah, wurde er bestürzt und Furcht befiel ihn. Ja, so ein Los traf ein Priester vielleicht nur ein einziges Mal im Leben. Aber dieser Priester musste, wenn er dran war, perfekt sein. Er musste dieses perfekt machen. Und so übten die das ein. Die übten beständig, wie man räuchert, falls man jemals drankommt, dass das auch richtig gemacht wird. Und jetzt steht er da und plötzlich steht da jemand zur rechten Seite. Also, wie oft haben wir einen Plan gemacht und plötzlich geht der Plan gar nicht auf. Oder haben was geübt und es klappt nicht. Also es war ganz verständlich, dass der echt bestürzt war und Furcht hatte. Denn er wusste nicht, ja, was macht jetzt Gott, wenn dieser ganze Ablauf jetzt vollkommen daneben läuft. Wie würde Gott reagieren? Vers 13. Der Engel aber sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört. Und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Und er wird dir zur Freude und zum Jubel sein, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken, und schon im Mutterleib an mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, ihren Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen in dem Geist und der Kraft Elias, um die Herzen der Väter zu den Kindern zu bekehren und Ungehorsame zur Einsicht von Gerechten, um den Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Das war übrigens die Kraft Elias, dieses Familien wieder zusammenführen, ja, diese Verführung wieder zum Herrn und dass sich Familien wieder vereinen, ja, untereinander wieder Friede herrscht. In dieser Kraft ging eigentlich auch Johannes, ja. Gehen wir weiter mit dem Räuchern. Als nun dieser Erzengel Gabriel wegging, hat Zacharias aus dem Gefäß, in dem das Räucherwerk war, mit beiden Händen ja, das zu Pulver verarbeitete Räucherwerk herausgenommen. Das war mit dem Finger, hat er es rausgenommen und dann hat er von hinten nach vorne es auf die Holzscheitel fallen lassen. Und so stieg dieser Geruch des Räucherwerks auf vor Gott. Zwei wichtige Gedanken noch dazu. Das Räucherwerk musste genau nach Gottes Plan hergestellt werden. Es waren drei Substanzen und es durfte nichts anderes darunter gemischt werden. Und das zweite ist, es durfte nur das Holz von diesem Brandopferaltar, der draußen war, benutzt werden, um das Räucherwerk aufsteigen zu lassen. Und es war wirklich schon sorgfältig einzuhalten und sollte so gemacht werden und ja, nicht anders. Nichts anderes, kein fremdes Feuer sollte verwendet werden. Nun zurück zur Offenbarung. Dort wird uns im Kapitel 5, Vers 8 auch noch ein Hinweis gegeben, was dieses Räucherwerk darstellt. Es ist der Vers 8. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten jeder eine Harfe und goldenen Schalen voll Räucherwerk, welches die Gebete der Heiligen sind. Dieses Räucherwerk stellt die Gebete der Heiligen dar. Da sind auch unsere Gebete drunter. Und nun tritt in unserem Kapitel 8 ein anderer Engel an diesen goldenen Räucheraltar. Vers 3 sagt uns das. Und warum macht er das? Er gibt den Gebeten der Heiligen Kraft. In dieser Offenbarungszeit, also in dieser Trübsalzeit, gibt es gerade für ein Gebet in Matthäus 24 ja einen Hinweis. Es wurde ihnen aufgetragen. Und zwar, sie sollten beten, dass ihre Flucht nicht im Winter oder an einem Sabbat ist, denn dort wird große Drangzahl sein. Im Winter ist immer schwierig zu fliehen, ja, auch für die Schwangeren und so weiter. Und am Sabbat sowieso, da fahren keine Busse. Wenn da plötzlich dann alle fliehen würden, das würde sofort auffallen. Aber auch das Vaterunser wird in dieser Zeit wirklich wichtig sein. Man konnte schon nur noch kaufen mit diesem, ja, mit diesem Mal, das man hatte. An der Stirn oder an der Hand. Sonst konnte man nicht mehr einkaufen. Also du musst wirklich beten. Gib uns unser Brot heute. Nicht wie heute. Heute haben wir Überfluss. Wir können einkaufen gehen. In dieser Zeit können die Heiligen, wenn sie das ablehnen, das Mal von dem Antichristen, haben sie Schwierigkeiten. Aber jetzt haben wir wieder mit einem Engel zu tun. Diesmal einem anderen Engel. Und ich wiederhole das nochmal vom Anfang, von der Einleitung. Im Griechischen steht da Angelos. Im Hebräischen wird da Malachi stehen. Und es findet eine mehrfache Verwendung, dieses Wort. Erstens, ein Engel, also Angelos auf Deutsch, Bote, also als himmlischer Bote, der himmlische Engel. Zweitens, ein Mensch, der als Bote, als Angelus auftritt, wie es bei Johannes, dem Täufer, war, in Matthäus 11, 10. Und dann drittens, der Engel des Herrn im Alten Testament, Malak oder Maleachi, als der Bote Jahwes auftrat, aber Jahwe selber ist. Jahwe sendet Jahwe. Und es wird uns ganz eindrücklich im 2. Mose 3, Vers 1 bis 6 verdeutlicht. 2. Mose, Kapitel 3, Vers 1 bis 6. Und Mose weidete die Herde Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian. Und er trieb die Herde hinter die Wüste und kam an den Berg Gottes, an den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und er sah, und siehe, Der Dornbusch brannte im Feuer, und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Und Mose sprach: Ich will doch hinzutreten und dieses große Gesicht sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Und als der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu sehen, da rief Gott ihm mitten aus dem Dornbusch zu und sprach: Mose, Mose! Und er sprach: Hier bin ich. Und er sprach: Tritt näher hinzu, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliger Boden. Und er sprach: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abraham, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzusehen. Es ist schon erstaunlich, wie hier die Mose ansprechende Person sich plötzlich wechselte. In Vers 2 haben wir der Engel des Herrn, der ihn anspricht. Und in Vers 4 ist es der Herr, der ihn anspricht, Jahwe. Und dann spricht er ihn noch als Gott an, der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Und wenn wir das zu schnell lesen, dann überlesen wir diesen Wechsel und übersehen leicht die Herrlichkeit des Herrn Jesu Christi, des Sohn Gottes, der hier zu Mose spricht. Der Sohn Gottes, der Gott ist, spricht von Gott selber gesandt zu Mose. Das ist umwerfend, die Dreieinigkeit. Und dieser andere Engel kommt in der Offenbarung mehrmals vor. Und wenn du diese Stellen zusammen betrachtest, dann ergibt sich ein Bild. Und da picken wir jetzt mal die Rosinen heraus. Das erste Mal kommt er im 7. Kapitel vor. Und dort steht auch ein anderer Engel, der das Siegel Gottes hat. Und dass dieser andere Engel wiederum anderen Engeln Befehle erteilt, dass sie zu Winden werden oder die Winde festhalten. In diesem Text wird uns noch nicht viel mitgeteilt. Aber hier in unserem 8. Kapitel sehen wir schon mehr. Dieser andere Engel führt einen priesterlichen Dienst aus. Er gibt Räucherwerk dar, im himmlischen Allerheiligsten. Und soweit ich das weiß, gibt es nur Menschen, die einen priesterlichen Dienst tun. Und dann haben wir im Kapitel 10 das nächste Mal von einem anderen Engel. Offenbarung Kapitel 10, ab Vers 1. Und ich sah einen anderen plus starken Engel aus dem Himmel herabkommen, bekleidet mit einer Wolke. Und der Regenbogen war auf seinem Haupt und sein Angesicht war wie die Sonne, und seine Füße waren wie Feuersäulen. Und er hatte in seiner Hand ein geöffnetes Büchlein, und er stellte seinen rechten Fuß auf das Meer und den linken aber auf die Erde. Und er rief mit lauter Stimme, wie ein Löwe brüllt. Wir haben hier so viele Hinweise. Die Wolke, es ist die Schechina Gottes, die Herrlichkeit Gottes, mit der er begleitet ist. Dazu die Feuersäule, die nachts für Israel da war. Dann stellte er den einen Fuß auf das Meer und den anderen Fuß auf die Erde. Das bedeutet nichts anderes wie im Josua etwas in Besitz nehmen. Es gehörte ihm. Anspruch erheben. Er erhebt Anspruch auf die ganze Erde. Und der Vers 3, er brüllt wie ein Löwe. Der Löwe Juda. Und zum Schluss das letzte, Kapitel 18, Vers 1 und 2. Dort spricht dieser Engel prophetisch über die große Babylon. Offenbarung 18, Verse 1 und 2. Nach diesem sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel herabkommen, der große Gewalt hatte, und die Erde wurde vor seiner Herrlichkeit erleuchtet. Und er rief mit starker Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, und ist eine Behausung von Dämonen geworden und ein Gewahrsam jedes unreinen Geistes und ein Gewahrsam jedes unreinen und gehassten Vogels. Wenn wir jetzt alle Stellen Offenbarung zusammennehmen, dann gibt es uns dessen Bild als Priester, König und Prophet. Und jetzt frage ich euch, wer könnte das anders sein als der Herr Jesus Christus? Ja, dieses Bild deutet auf unseren Herrn Jesus Christus hin und er verwendet sich für die Gebete der Heiligen. Und er verwendet sich für die Gebete der Heiligen, die Gott ihm gegeben hat. Die Heiligen, die Gott ihm gegeben hat. Schaut mal, Johannes 17, Vers 9 bis 11. Da betet der Herr Jesus Christus zu seinem Vater im Himmel. Johannes 17, 9 bis 11. Das Evangelium, Johannes Evangelium. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt, und diese sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien wie wir. Das ist mal eine starke Verheißung, was der Herr als unser Vermittler hier bittet. Für die, welche Gott ihm gab, die sich Gott abgesondert hat, oder im Neuen Testament, die Gott sich berufen hat. Und diese Bitte gilt für den, der diese Absonderung oder diese Berufung angenommen hat, der gefolgt ist. Und auf diese Bitte des Herrn darf sich jeder, der sich absondert oder der dieser Berufung Folge leistet, hundertprozentig verlassen, dass wir bewahrt sind. Und durch diese Bewahrung, durch diesen Schutz kann niemand durchbrechen. Aber auch in diesem Gebet müssen wir wissen, dass es ja Grundlagen gibt, die wir nicht übersehen sollten. Und das sehen wir ganz gut im 3. Mose 20, Vers 26. Und ihr sollt mir ein Heiliges sein, denn ich bin heilig, ich der Herr, und ich habe euch von den Völkern abgesondert, damit ihr mein seid. Nun, im Alten Testament, die Abgesonderten ist erstmal das Volk Israel. Aber bei uns im Neuen Testament, wir sind die Herausgerufenen. Wir haben den heiligen Ruf gehört. 2. Timotheus 1, 9. Der uns gerettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben. Wir sind Berufene zur Heiligkeit. Und 1. Thessalonicher 4, 7 steht: Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Absonderung oder ja, Heiligung haben das gleiche Ziel oder das Berufensein. Und da möchte ich jetzt mal eine Überschrift setzen über diesen Gedanken. Den Kampf, den wir zu kämpfen haben. Und ganz gut kann man diesen Kampf nachvollziehen, wenn wir die Auseinandersetzung auf der höheren Ebene zwischen Gott und Satan sehen, aber auch auf der menschlichen Ebene zwischen Mose und dem Volk Israel und dem Pharao. Gott kam durch Mose nach Ägypten zum Pharao und forderte ihn auf: Lass mein Volk ziehen, dass es mir in der Wüste dient. Gott wollte nicht, dass Israel ihm in Ägypten dient. Sie sollten sich absondern, bevor sie Gott anbeten konnten. Sie mussten aus Ägypten befreit werden. Und so ist es auch mit uns. Wir müssen auch von dieser Welt befreit sein. Und Ägypten ist ein Bild für die Welt. Und der Pharao ist ein Bild Satans, des Gottes dieses Zeitalter. Und er hebt Einsprüche, so wie sich auch wieder Satans Widerstand gegen die völlige und gänzliche Befreiung der Kinder Gottes zeigt. Betrachten wir mal die Einwände, die der Pharao hatte. Im Kapitel 2 Mose, im 2. Mose, Kapitel 8, 21, sagte er: Geht hin und opfert eurem Gott hier im Land, in Ägypten. Dann bietet er im Vers 24 einen weiteren Kompromiss an. Aber sie sollten nicht zu weit weggehen. Und im Kapitel 10, Vers 9 bis 11, forderte er die Männer auf zu gehen, aber die Frauen, die Kinder und ihre Besitztümer, die sollten hier am Ort bleiben, in Ägypten. Und dann haben wir den letzten Kompromissvorschlag, den finden wir in Kapitel 10, 24. Da sollten sie dann alles Kleinvieh und die Rinder in Ägypten lassen. Und in diesen Einwänden sehen wir den Versuch Satans, Kompromisse zu schmieden, dass das Volk Gottes in der Welt verstrickt bleibt und so unter seiner Kontrolle und seiner Macht bleibt. Und wenn du diesen Bericht einmal zu Hause liest über die ganze Befreiung, dann liest du, dass Israel nicht von Kämpfen verschont blieb. Als erstes wirst du sehen, dass sie jetzt selber Stroh einsammeln mussten, um Ziegel herzustellen. Also mehr schuften fürs gleiche Geld. Wer macht das von uns gerne? Keiner. Dann war Israel voll involviert in die ersten drei Plagen. Auch für sie färbte sich der Nil rot wie Blut. Und auch sie mussten wie die Ägypter Brunnen graben, damit sie was zu trinken hatten. Und die Plagen mit den Fröschen und den Stechmücken gingen auch über sie hinweg. Aber dann gibt es eine wunderbare Veränderung. Gott sonderte Israel ab, sodass es allen Ägyptern bewusst werden sollte oder musste. Weil von den nächsten Plagen, die über Ägypten kamen, das waren Hundsfliegen, Viehpest, Geschwüre, Hagel, Heuschrecken und der Tod der Erstgeburten, traf überhaupt nicht eine Plage mehr Israel. Es fing alles an mit dem Herausrufen Gottes. Das war bei Abraham genauso. Aber er wusste nicht mal wohin und dennoch sollte er aus seinem Vaterhaus herausgehen. Wer geht schon gerne aus seinem Vaterhaus, wo alles so prächtig organisiert ist, wo man alles hat? Und er vertraute diesem Ruf Gottes und ließ dieses angenehme Leben hinter sich und ging aus der Stadt hinaus. Wenn du dir aber den Weg Abraham anguckst, wenn du dir ihn ansiehst, denkst du dir, der ist ja nur im Kreis rumgelaufen. Was soll das? Aber der Weg war letzten Endes nicht das Wichtigste. Gott kannte Abraham bis in die tiefste Seele hinein. Aber auf dem Weg lernte Abraham Gott kennen. Das war das Ziel, dass wir Gott kennenlernen auf unserer Heiligung, auf unserer Absonderung, auf unserem Weg. Auch wenn wir im Kreis laufen, ich denke auch oft, ich laufe im Kreis, wie geht es? Und im Hebräer 11,8 steht, durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Ja, und ich habe schon gesagt, und bei dir und mir hat es auch mit dem Rufen Gottes angefangen. Er kannte dich schon immer, bevor du überhaupt auf der Welt warst. Gott hat dich und mich abgesondert oder berufen im Neuen Testament, damit du ihn kennenlernst, um ihn anzubeten. Und irgendwann auf diesem Weg des Kennenlernens sollte doch auch deine Bekehrung gewesen sein, als fester Fixpunkt in diesem Weg. Abraham wusste nicht, wohin er geht. Wir wissen, wohin. In Christus Jesus. Das ist mein Weihnachten. An dem Tag, an dem ich durch den Heiligen Geist in den Leib Christi eingetauft wurde, eingefärbt, als mein rot beflecktes Gewand voll Sünde eingetaucht wurde, eingefärbt wurde, mit der Gerechtigkeit Jesu Christi, mit seiner Heiligkeit wurde ich weiß gemacht. Bis in die tiefste Seele hinein, bis in das innerste Herz hinein, wurde mir die Gerechtigkeit und die Heiligkeit Christi zugesprochen. Ich wurde abgewaschen von meiner Sünde, von meinen Sünden. Das ist Weihnachten für mich. Aber denke daran, dieses Absondern zieht Kämpfe hinter sich her. Und die können auch schmerzhaft sein, wie Weh heute auch schon gesagt hat. Als er die Wege der Gottlosen sah und denen es gut ging, das bereitet Schmerzen. Aber merke auch, Gott ist mit dir. Und wenn es nötig wird, kämpft Gott für dich, wenn du nicht mehr kämpfen kannst. Warum? Weil du ihm gehörst. Du bist sein Sohn oder seine Tochter. Ein zweiter Punkt, Hebräer 11, 6. Aber ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Für die Hebräer war es sicherlich schwer. Da war der herrliche Tempel, den sie hatten. Da gab es Steine, die waren 3 Meter hoch und 12 Meter lang. Die hatten über 4 Tonnen Gewicht. Was für ein herrlicher Tempel. Und all diese goldenen Geräte in dem Tempel, diese schönen Dinge, die man anfassen konnte. All die Rituale, ja, das konnte man alles anfassen. Man konnte es zeigen. Ja, das war sichtbar. Ich konnte sagen, komm, wir gehen in den Tempel. Im christlichen Werk sind die Dinge geistlich unsichtbar. Als wir in Mauritius waren, das ist so eine gemischte Kultur, da sind die Hindus im Überzahl und du siehst in jeder Stadt diese Hindus-Tempels und die sind wirklich prächtig. Und wir haben einen besucht. Das ist alles sichtbar. Ja, da machen sie so Türme, die gehen so hoch und da laufst du durch ein Tor durch. Und da sind rechts und links ihre Götter mit solchen Finger, wie sie da machen. Und ein Fuß auf dem Löwe und dann gehst du rein in den ihren Raum und dann sind da ihre Götzen, wo sie anbeten, so kleine Elefanten in Schwarz und da bringen sie dann ja Essen hin und beten davor. Das kann man alles zeigen, ist alles sichtbar. Aber wir sind ein unsichtbarer Tempel. Dein Leib ist ein Tempel Gottes. Unsichtbar, ich sehe es nicht, wenn ich einen Michael angucke oder einen Jens oder andere. Ich sehe euch äußerlich. Und all das Gold im Tempel deutete auf die geistlichen Wahrheiten hin, die in der Schrift über den Herrn offenbart sind. Sie sind nicht anzufassen. Sie sind nur im Glauben erfassbar. Und was sagt die Schrift? Glückselig, die glauben und nicht sehen. Das ist wieder ein Weihnachten. Glückselig, die glauben und nicht sehen. Und im 11. Kapitel des Hebräerbriefs kannst du ja auch nachlesen, was dort alles für Werke durch den Glauben hervorgebracht wurden. Das ist dann sichtbar. Damals, die Arche, konnte man sehen. Und nun zum Schluss ein dritter Punkt. Beten oder bitten im Namen Jesu. Johannes Evangelium 16, Vers 24. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Es ist einfach so, wie wenn mein Chef mich zur Firma Leoni sendet und zu mir sagt, du sollst dort ein Geschäft abschließen in meinem Namen und ich möchte, dass diese Firma uns täglich 2000 Tacho liefert. Und die Lieferung soll frei Haus sein und der Preis soll sein zwischen 95 und 97 Euro. Jetzt stiefle ich los zu der Firma Leoni und rede im Namen meines Chefs. Und was glaubt er, was er mit mir macht, wenn ich zurückkomme und sage, ja, ich habe es geschafft, aber für 110 Euro. Der wird mich in den Senkel stellen. Das ist im Namen Jesu beten, wenn wir, ja, wenn ich genau das aushandle, in dieser Spanne bleib, 95 bis 97 Euro, 2000 Stück Freihaus. Und der von der Firma Aloni sagt, okay, Handschlag, das machen wir. So ist auch das mit unseren Bitten von dem Herrn Jesus. Es sollte schon die Charaktereigenschaften zu dem Neuen Testament passen, das der Herr uns gab. Und auch das ist Weihnachten für uns heute. Und das war's jetzt für heute. Danke.